Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das die Überschrift tragen kann, die Umwandlung militärischer Güter in zivile Produktion. Rüstungsgüter werden überall auf der Welt zur Absicherung von Herrschaft und Interessen genutzt. Sie tragen bei zu Kriegen, Hunger, Flucht und Tod. Rüstungsexport gilt in weiten Teilen der Gesellschaft als ethisch unvertretbar, ökonomisch kontraproduktiv. Er vertieft soziale Ungerechtigkeiten und trägt zur Eskalation von Konflikten bei. In Thüringen hat sich schon vor einigen Jahren ein Netzwerk Rüstungskonversion gegründet. Ich habe jetzt einen Vertreter vom Trägerkreis Rüstungskonversion gesprochen. Das Gespräch habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Im Stadtgespräch informieren wir heute über den Trägerkreis Rüstungskonversion Jena und am Telefon begrüße ich dazu Herrn Nikolaus Huhn. Hallo, Herr Huhn.
Ja, hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Herr Huhn, Trägerkreis Rüstungskonversion, das klingt recht kompliziert, hat aber zum Inhalt eigentlich die Tatsache, Rüstungsarbeit, Rüstungsforschung umzuwandeln in Friedensforschung, Friedensarbeit. Das ist so die grobe Erklärung erstmal dazu.
Genau, ja.
Was hat Sie
also
denn?
Beim Trägerkreis muss man zunächst mal, ist ja zunächst der Verdacht da, dass es da ein Trägerkreis ist. Mhm. Aber so träge sind wir, glaube ich, gar nicht, sondern dieser Trägerkreis trägt sozusagen diese Arbeit, die sich um die Rüstungskonversion, also um die Umwandlung von militärischer Produktion in zivile Produktion bemüht, der das sozusagen auf seine Fahnen geschrieben hat.
Was hat Sie denn bewogen, sich einen solchen Trägerkreis erstmal zu gründen und Sie selbst sich diesem Trägerkreis anzuschließen?
Ja, also ich bin Gebäudeenergieberater hier in Thüringen und wir hatten 10-jähriges Vereinsjubiläum von unserem Berufsverein Energieberater des Handwerks. Und da waren wir bei Zeiss, nicht Zeiss, bei Jenoptik damals zu Gast gewesen und gesagt, wir machen eine Exkursion, wir gucken uns Wärmebildkameras an bei Jenoptik. Und der Abteilungsleiter sagte uns damals, ja, meine Herren, war keine Dame dabei, meine Herren, das so unter uns gesagt, ist natürlich so, Wärmebildkameras kann man auch für die Gebäudediagnostik verwenden, um zu sehen, wo zu viel Wärme aus dem Gebäude entweicht. Aber wenn wir das nicht auch im Rüstungsbereich verkaufen würden, wäre diese Abteilung hier nicht wirtschaftlich. Da wären wir in roten Zahlen. Da wurde ich ein bisschen hellhörig, dachte ich, aha, gucke da. Also wir sind natürlich dahin gefahren, weil wir uns für Wärmebildkameras, Thermografiekameras interessiert haben und einen lokalen Anbieter mal kennenlernen wollten. Und da wurde ich so ein bisschen hellhörig. Man war sich allgemein einig, dass das ganz in Ordnung ist. Und ich dachte, nee, eigentlich möchte ich nicht, dass hier Rüstungsgüter hergestellt werden. Und dadurch kamen dann so verschiedene Kontakte zustande und ich glaube, mein Gedächtnis ist nicht so sehr gut, aber ich glaube, ich habe diesen Kreis gar nicht mitgegründet, sondern ich bin, glaube ich, nach einem Jahr dazugestoßen. Also ich kannte Leute, die sich in die Richtung beschäftigen, Wolfgang Geffe und, oh Gott, ja, komme ich auch nicht auf den Namen von dem, der damals dabei war noch. Das war für mich so der Anknüpfungspunkt. Ich komme selber so ein bisschen aus der antimilitaristischen Bewegung und habe gedacht, na gut, wenn es vor der eigenen Haustür was zu kehren gibt, dann fangen wir doch mal hier an.
Das ist natürlich erstmal ein wichtiger Schritt und wahrscheinlich, je tiefer man eindringt, sind die Schreckmomente größer, weil man gar nicht ahnt, wie viel Rüstung hier in Thüringen auch produziert wird.
Das muss ich kann ich nicht ganz so bestätigen. Also natürlich, es gibt hier Rüstungsbetriebe in Thüringen und wir haben die auch inzwischen ganz gut recherchiert und auch sind gut nachvollziehbar. Aber nicht jeder Betrieb, der mal 3 Schrauben für einen Panzer herstellt und verkauft, ist deswegen komplett ein Rüstungsbetrieb. Es gibt also Leute, die zum Teil, Betriebe, die das nur zum Teil in dem Bereich arbeiten. Und insgesamt ist Thüringen im bundesweiten Vergleich schon eines der kleineren Lichter, muss man fairerweise so sagen. Unser Haupt- und liebster Gegner oder Gegenüber ist Jenoptik, ne, von der Größenordnung her der Rüstungsgüter, die da produziert und exportiert werden auch.
So, nun ist eine der spannenden Fragen, die also auch zum Totschlagargument wird, Rüstungsproduktion schafft auch Arbeitsplätze. Wie kriegt man da denn die Kurve?
Rüstung und Arbeitsplätze. Ja. Natürlich ist es schön zu theoretisieren, zu sagen, wir sollen also keine Rüstung bauen, dann gucken Sie mal bei den Leuten in die Augen, die in dem Bereich nur zufällig als Ingenieur was gefunden haben, ihr Häuschen abzahlen und die ganze Familienexistenz daran hängt, ist nicht so ohne. Das ist eine Abwägung. Ja. Es ist zum Glück so, dass zwar Deutschland, glaube ich, der dritt- oder viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt ist, aber anteilig am Gesamtbruttosozialprodukt ist der Rüstungssektor relativ klein. Also volkswirtschaftlich würden wir das verkraften, behaupte ich. Ohne Volkswirt zu sein, würden wir das verkraften, auf die Rüstungsproduktion zu verzichten.
Die Anzahl der Arbeitsplätze ist ja auch nicht allzu hoch, ne? Die wird immer geschätzt von 40.000 bis 80.000.
Ja, ja, aber erklären Sie das mal jedem Einzelnen von denen. Das ist schwer vermittelbar, das ist, kann ich schon nachvollziehen. Aber rein volkswirtschaftlich wäre das verkraftbar, wenn man sagt, nein, wir wollen, wie andere Länder vielleicht auch, wir wollen in dem Bereich unser Geld nicht verdienen. Das würde uns nach meiner Einschätzung wirtschaftlich nicht ins Mittelalter zurück befördern. Das wären sicher Einbußen für Einzelne, es gäbe Umstellungen. Und man muss natürlich fairerweise auch sagen, Rüstungskonversion ist leicht gesagt in einer Zeit, wo es wenig Kochtöpfe und wenig Spatenköpfe gibt. Ja, also das ist ein schönes Beispiel, Kochtöpfe statt Panzer und solche Sachen. Andererseits sind wir in einer Gesellschaft, die ja ohnehin schon viel zu viel Güter hat, aus meiner Sicht. Ja, und da ist es auch nicht so leicht, dann zu sagen, ja, jetzt macht halt nicht so viel Panzer, es werden doch, was weiß ich, Fahrradschlösser, Fahrräder und andere tolle Sachen gebraucht, da baut doch lieber sowas. So einfach ist es nicht in der Überflussgesellschaft, ja, mit dieser Konversion.
Das ist schon ganz klar. Wir haben aber in der Zwischenzeit so viele Waffen, um die Welt fast mehrfach zu zerstören, aber wir haben nur wenig Mittel, um sie zu erhalten. Wir schauen nach Australien und sehen, wie die Leute hilflos den Waldbränden zuschauen. Wir brauchen nur zu schauen, wenn ein Wirbelsturm kommt, ein Tsunami, da stehen die Leute hilflos da und haben keine Mittel.
Ich habe es jetzt genötigt, das zu sagen, was ich eigentlich sagen müsste. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich auch so. Ich wollte nur sagen, dass es die Konversion, ja, natürlich, es ist eine Frage, ob man sich unter Druck setzen lässt als Bundesregierung und sagt, oh ja, die Verbündeten wollen, dass wir jetzt doch 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben oder des Bundeshaushalts, ich weiß gar nicht genau, also unseren Rüstungsausgaben mindestens verdoppeln oder mehr als verdoppeln. Und dann macht man das halt auch, weil man also bündnistreu sein möchte oder ob man sagt, nee Leute, es gibt andere Schwerpunkte und es gibt am Waldbrand ist eine Front, wo wir durchaus auch schweres Gerät einsetzen könnten, was also sinnvoller angewandt ist, keine Frage, bin ich sehr dabei.
Herr Huhn, jetzt frage ich eine Frage, wenn Sie die nicht beantworten können, wird sie rausgeschnitten. Die Frage Bündnispartner. Die USA haben alle möglichen Verträge aufgekündigt, Atomwaffensperrvertrag und so weiter, haben alles aufgekündigt. Ist das eigentlich noch im Sinne des Völkerrechts oder überhaupt des Rechts ein Partner, der in der NATO da eine Rolle spielen darf? Das ist doch nicht mehr der Partner, der damals die ganzen Sachen mit unterschrieben hat, da ist doch jetzt völlig anders.
Das ist ein bisschen wie in mancher Ehe, ne, wo man sagt, ja, also den habe ich eigentlich nicht geheiratet, ja, der war irgendwie damals so viel netter.
Ja, genau.
Also irgendwie in dieser Richtung entwickelt sich das, das ist wohl wahr. Und es wird möglicherweise auch mal darauf rauslaufen, dass sich distanziert von der NATO. Also so wie das im Moment geschieht, also wie auch die zumindest der Geist des 2+2-Vertrages fröhlich in den Wind geblasen wird, dass man also die NATO sich nicht weiter in Richtung Osten vorbewegt, das wird möglicherweise zu einem Zerwürfnis führen, aber das wäre für mich zu viel der Ehre, mich da kompetent zu äußern. Da müssen wir irgendeinen Völkerkundler oder einen Politikwissenschaftler dazu fragen.
Ja gut, es hätte ja sein können, dass Sie das im Trägerkreis mal diskutiert haben. Oder
ja,
dass das
nein, wir sind da durchaus NATO-skeptisch. Und ich denke, das ist auch, also ich habe 89 ein Jahr lang in Russland gearbeitet und habe da in Moskau in der Zimmerei und habe dort einen jungen Mann kennengelernt auf der westdeutschen Botschaft, der ist jetzt Botschafter bei der NATO in Brüssel. Der hat diesen Atomwaffensperrvertrag mit Iran ausgehandelt. und ist auch jetzt am Zähneknirschen, dass ihm das einfach so von seinem großen Verbündeten, gut, ich weiß nicht genau, wie es in ihm aussieht, aber das ist sozusagen sein Lebenswerk, um vernünftige diplomatische Außenpolitik zu machen, anstatt immer gleich mit der Faust oder mit dem Säbelrasseln zu drohen. Da denke ich, dass es in der NATO auch besonnene Leute gibt. Und da kann ich nur hoffen, dass man irgendwann dann den USA sagt, wir spielen nicht mehr mit euch. Ne?
Radio Frei Stadtgespräch.
Der Trägerkreis Rüstungskonversion Jena geht der Frage nach, ob Rüstung nicht in zivile Produktion umgewandelt werden soll. Soll und darf Rüstungsproduktion ausgebaut werden, wenn sie Arbeitsplätze schafft? Welche Möglichkeiten der Umwandlung von militärischen in zivile Produktion gibt es? Wer hat Einfluss darauf, was produziert wird? Und einige dieser Fragen und Antworten auf diese Fragen gibt jetzt Nikolaus Huhn. Er gehört zum Trägerkreis Rüstungskonversion Jena. Ich habe das Gespräch für die Sendung aufgezeichnet.
Herr Huhn, ja. Das NATO-Manöver Defender 20 steht ja vor der Tür. 37.000 Soldaten sollen bewegt werden über deutsche Straßen und Schienennetze hin nach Polen. Was das kostet, weiß ich nicht, ob Sie da Kenntnisse haben. Welche Belastungen Straßen und Schienennetz haben, wissen wir auch nicht. In den Zeitungen steht schon ab und zu mal vorsichtig, dass es eine Provokation gegenüber Russland ist, gerade zum Tag der Befreiung. Ja, wird dieses Manöver dort durchgeführt? Ja, wird vom Trägerkreis, gibt es da Aktionen in dieser Zeit?
Wir haben vom Trägerkreis direkt nicht eigene Aktionen dort geplant, ein bisschen mit einer kleinen Ausnahme vielleicht, sondern es gibt einen Kreis, der trifft sich in Leipzig zur Vorbereitung, der sich da speziell mit diesen Manövern befasst und da sind also auch verschiedene Aktionen geplant. Ich bin selber im Westen aufgewachsen und bin mit einem Begriff in Leipzig konfrontiert worden, der mir nicht so vertraut war, die Friedensgrenze, ja, die Oder-Neiße-Linie als Friedensgrenze. Ja. Und ich denke, das ist tatsächlich der Bereich, wo zu den Defender-Aktionen, zu den Defender-Manöver entsprechende gewaltfreie Aktionen auch stattfinden sollten. Ich meine, es wäre gut, wenn man symbolisch die Grenze zu Polen schließt, wenn diese Manöver unterwegs sind. Das sind ja Truppentransport, das ist ein reines Transportmanöver. Mhm. Keine Kampfübung, sondern logistische Manöver. Schaffen wir, dass diese 30.000, 40.000 Leute mit entsprechendem Gerät vom Atlantik an die polnische Ostküste zu schaffen und wieder zurück. Und dass man da zumindest punktuell sagt, das ist hier endet die 2+2-Idee, weiter bitte nicht in Osten. Das wird von Polen wahrscheinlich nicht begrüßt werden, dass wir da ihnen den Schutz der Amerikaner zu entziehen. Ich bin da schon realistisch, die Polen begrüßen das wahrscheinlich. Aber ich denke, dass es uns als Deutsche gut ansteht, das nicht einfach so durchgehen zu lassen und logistisch als Drehscheibe uns zur Verfügung zu stellen für so ein Manöver, was Russland als bedrängend empfinden muss. Ja, also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich bin deswegen kein Freund von der Annektierung der Krim, finde das deswegen nicht gut, aber dass sich Russland durch Militärbasen bedrängt fühlt, der USA und der NATO, das kann ich, gerade weil ich da auch eine Zeit lang gelebt habe, sehr gut nachvollziehen.
Das kann man auch aus jeder Karte sehen. Herr Huhn, in dem Zusammenhang komme ich auf eine zweite Frage, wo ich auch nicht weiß, ob Sie die schon behandelt haben. Wir sprechen ja immer sehr viel von Umwelt, von Klimaschutz und so weiter. CO2-Ausstoß, ökologischer Fußabdruck. Eine Variante, die überhaupt nicht einkalkuliert wird, ist der CO2-Ausstoß bei Militärfahrzeugen, Schiffen und so weiter. Und die gibt es zu Tausenden. Da fragt keiner nach CO2-Ausstoß.
Ja. Ich meine, das ist, würde ich mal, ohne irgendeine Zahl dazu zu kennen, natürlich selbstredend als große Schweinerei ansehen. Das ist im Moment aus meiner Sicht ein bisschen ein freundliches Gerangel von den Leuten, die den Charme der Fridays for Future-Bewegung nutzen wollen in der ganzen CO2-Debatte, sagen, naja, das Militär stößt ja auch viel CO2 aus, deswegen ist es schlecht. Und anderen Leuten, die den den Fridays for Future Leuten gerne nahelegen sollten, dass doch die militärische Bedrohung eigentlich das Schlimmste ist. Ich denke, beide haben nicht ganz Unrecht. Es ist ähnlich, wie ich fast schon ein bisschen Mitleid habe mit diesen SUVs, die jetzt immer herangezogen werden, wenn es um das Böse als solches geht. Ich finde SUVs auch nicht besonders gut, aber das ist natürlich, wenn man als Autofahrer auf SUVs zeigen kann, wenn man keinen Vierradantrieb hat, dann fühlt sich das natürlich auch gut an. Und wenn wir als Leute, die in der gesamten Zivilisation ja durchaus am gesamten CO2-Output mit beteiligt sind, wenn wir hier in unserer Zivilisation mitleben, dann sagen das böse Militär, also ich halte das für das Gefährliche am Militär, dass sie die Welt mit Waffen zerstören können. Dass da natürlich Unmengen von CO2 emittiert werden, was nicht nötig wäre, finde ich genauso daneben und
Herr Huhn,
nicht zu begrüßen.
Wir kommen mal wieder zurück zum Trägerkreis. Und auf der Internetseite heißt es, es ist notwendig, die gesellschaftliche Diskussion über die Realität und die Folgen von Rüstungsproduktion verstärkt zu führen, nicht nur in Jena. Und die Öffentlichkeit, die diesem Thema bisher verwehrt worden ist, muss geschaffen werden. Wie soll das erreicht werden? Wie gehen Sie dabei vor?
Also das bemühen wir uns in erster Linie durch eine gewisse Kontinuität. Ich kann nicht sagen, dass wir jetzt in den letzten, weiß gar nicht, wie lange wir das machen, vielleicht sind es schon 10 Jahre, vielleicht auch 8, weiß nicht genau. Wir bemühen uns da einfach kontinuierlich dran zu bleiben, immer wieder einzuladen zu Veranstaltungen. Fairerweise muss man sagen, dass wir die Öffentlichkeit mehrheitlich noch keineswegs sensibilisiert haben oder da irgendwie nennenswert darauf aufmerksam gemacht haben. Es kommen zu solchen Veranstaltungen tendenziell Leute, die am Thema auch interessiert sind, schon auch mal Leute, denen das neu ist, was da erzählt wird. Es ist, denke ich, ein Thema, die Rüstungskonversion, die unseren Alltag nicht unmittelbar beeinträchtigt. Ob jetzt Rüstung hergestellt wird oder nicht, spielt, und von daher ist der Schmerz oder der Handlungsdruck, die Schmerzschwelle nicht sehr hoch. Ja, ob ich jetzt sage, bin ich dafür oder dagegen, es geht mir genauso gut, wenn ich nichts dagegen unternehme. Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, du kannst niemanden aufwecken, der sich schlafen stellt. Ja, jemand, der schläft, den kann man wecken, aber wenn einer so tut, als ob er schläft, da können sie lange schütteln. Und in so ein bisschen ist es auch. Ja, es ist nicht, dass wir jetzt im Zeiss-Stadion irgendwie in Jena zur Vereinsversammlung einladen und da kommen dann mal 40.000, die sagen, ja, das ist eine völlige Schweinerei. Es ist ein Nischenthema, aber ich finde, es ist wichtig, wenn man das für falsch hält, was da geschieht, trotzdem auch, wenn es jetzt nicht ganz große Umwälzungen abzeichnet, trotzdem dran zu bleiben. Ich denke, die Geschwister Scholl konnten auch nicht damit rechnen, mit ihren paar Zetteln, die sie dann ausgeworfen haben, das Dritte Reich irgendwie aus dem Stiefel zu heben. Trotzdem konnten sie nicht anders. Ne? Die haben halt gemacht, was sie für richtig hielten. Ist ein steiler Vergleich, aber so in die Richtung geht das ein bisschen.
Ja, also man darf nicht ruhig sein. Und Herr Huhn, ich kann Ihnen jetzt schon mal versichern, dass Sie, wenn Sie Öffentlichkeit brauchen, bei mir anrufen können. Also in meiner Sendung wird das Thema immer wieder dran sein, weil ich das auch für wichtig finde. Mir fällt dann immer ein, irgendwie ein Spruch, den mal der Dalai Lama gesagt hat. Man denkt immer, ein Einzelner kann nichts ausrichten. Aber stell dir vor, eine Mücke im Schlafzimmer.
Ja, genau. Ja?
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Die Umwandlung militärischer Güter in zivile Produktion. Das ist eine Zielstellung, die sich das Netzwerk Rüstungskonversion Thüringen gestellt hat. Diesen Aktivitäten vorangegangen ist der Trägerkreis Rüstungskonversion aus Jena. Klaus Huhn gehört diesem Trägerkreis an. Mit ihm spreche ich am Telefon.
Herr Huhn, wie viel sind denn jetzt oder wie viele Menschen arbeiten denn in diesem Trägerkreis jetzt mit?
Es sind aktiv, ich zähle immer nicht so durch, so zwischen 5 und 8 Leuten, die sozusagen regelmäßig zu den Treffen kommen. Nicht immer jedes Mal. Und das überlappt sich zum Teil dann auch mit dem Netzwerk, ein thüringenweites Netzwerk, das heute nicht so das Thema ist, aber Netzwerk Rüstungskonversion in Thüringen. Aber das sind so die Aktiven, die regelmäßig dabei sind. Und dann machen wir in der Regel mindestens einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo wir jemanden, den wir für hörenswert halten, zum Vortrag einladen. Und das wird auch relativ gut besucht. Dann kommen so zwischen nochmal 50 und 80 Leuten, auch mal 40, aber so in der Größenordnung. Und da sind wir eigentlich schon ganz zufrieden. Aber mitarbeiten 5 bis 8 in der Größenordnung.
Das jetzt nur noch mal am Rande, Herr Huhn. Der Trägerorganisation in Thüringen, der haben sich in der Zwischenzeit auch einige Organisationen angeschlossen.
Genau.
Die also da den Trägerkreis unterstützen oder das Netzwerk unterstützen. Aber da ist noch Luft nach oben. Ne? Da könnte noch jeder...
Durchaus. Und das bedeutet auch nicht, dass alle, die Organisationen, die sich da mit diesen Zielen einverstanden erklärt haben, aktiv immer jedes Mal dabei sind. Es ist eben eher mal eine Vereins- oder institutionspolitische Sache, dass man sich dem dann anschließt und das auch unterstützt. Aber das ist jetzt nicht immer automatisch dann aktiv. Auch da ist durchaus Luft nach oben, auch bei jeder, der bei uns mitmachen möchte und kann nicht völlig abstrusen Ideen damit einspeist, ist da natürlich herzlich willkommen. Ich wollte eins noch sagen, Sie haben das vorhin gesagt von Dalai Lama, der mit der Mücke im Schlafzimmer das sagte. Es gibt ich komme selber aus dem katholischen Stall und es gibt im Alten Testament eine sehr schöne Stelle, wo Gott sagt, also diese Stadt, die ist dermaßen verdorben, die machen wir jetzt dem Erdboden gleich, und dann sagt, ich weiß gar nicht mehr welcher Prophet, irgendeiner sagt zu ihm, Mensch, wenn da 50 Leute vielleicht wären, die in Ordnung sind, die Gerechten wird es genannt, ja, wenn die, dann wäre doch ein Jammer, wenn die auch ums Leben kommen bei der Gesamtvernichtung. Und dann lässt er sich runterhandeln. Das finde ich so eine schöne, das ist eine jüdische Geschichte eigentlich. Und dann lässt er am Schluss, glaube ich, auf 10 Gerechte runterhandeln. Ja, also wenn 10 Leute gibt, die halbwegs angemessen leben, so würde ich es mal in unserer Zeit übersetzen, die halbwegs an, dann lässt sich da vielleicht was verhindern. Und das ist für mich eigentlich auch ein Grund für einen gewissen Optimismus, was die Wirksamkeit Einzelner betrifft. Ich überschätze das nicht, aber ich denke es. Zu sagen, ach, wir sind zu wenig, wir kriegen eh keine Mehrheit, das ist, glaube ich, zu früh irgendwie die Tür zugemacht. Ich denke, das kann, also gerade, ich meine, DDR ist ja das beste Beispiel, dass das gekippt ist mit der Wende, das waren ja auch nicht keine Mehrheiten in der Bevölkerung. Das ist ja ein paar Leute gewesen, die einfach auch nicht anders konnten.
Ja,
und das hat sich dann doch irgendwie durchgesetzt, die Idee der Wende. Ne?
Und das hat sich ja auch gezeigt, dass es also richtig ist, vielleicht mitunter auch was Falsches zu tun, aber immer noch besser als gar nichts zu tun.
Als nur. Da spricht unser Papst, hat ein nettes Wort dafür, der sagt, ihm ist eine verbeulte Kirche lieber als eine, die sich selber zurückzieht, ja, also in diese Richtung.
Ja, und das
ist, denke ich auch, da muss man, ob man es will oder nicht, Herrn Kohl auch zitieren, der gesagt hat, wer nichts tut, macht keine Fehler, wer viel tut, kann auch mal einen Fehler machen, so sinngemäß.
Richtig,
ne? Obwohl, ohne dass ich jetzt Herrn Kohl hier das große Loblied anstimmen möchte.
Herr Huhn, vielleicht noch mal einmal zum Thema zurück, Rüstungskonversion in Jena oder in Thüringen. Die ganze Arbeit mit der Auseinandersetzung Rüstungsforschung, Rüstungsproduktion würde jetzt aus Ihrer Sicht, um den Trägerkreis da gerecht zu werden, natürlich auch erfordern, dass bei der Rüstungsforschung eine gewisse Transparenz auch da ist, damit die Öffentlichkeit da Zugang hat. Ja? Mhm. Aber diese Transparenz, da würde ja wohl das Militär sagen, das spielt dem Gegner in die Hände.
Ja, ich meine, Transparenz ist vielleicht, könnte man quantitativ und nur in Ansätzen qualitativ halten, und dann wäre es noch keine Veröffentlichung von sicherheitsrelevanten Daten, wenn man sagt, also wir forschen im Bereich Radartechnik oder weiß der Hund oder Energieversorgung von Kampfpanzern oder so, und das hat ein Volumen, oder wir gibt es ein Forschungsbudget in der Höhe, damit wäre ja auch eine gewisse Transparenz schon erreicht. Wir hatten längere Zeit auch mit der Initiative Kontakt Zivilklausel. Da geht es genau darum, dass eben Universitäten sich auch verpflichten können, wir nehmen keine Drittmittel für solche Forschungsprojekte, die in den Militärbereich gehen. Ja. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, dass Jena die Zivilklausel nicht unterschrieben hat. Möglicherweise war das mal. Es würde ihr, glaube ich, auch, ich kann sie nicht genau beziffern jetzt, aber es gibt auch, soweit ich weiß, Rüstungsforschungsprojekte in Jena. Vielleicht auch am Beutenberg.
Ja,
und das ist genau das, dass man eben sagt, wir wollen das auch nicht beforschen. Natürlich ist es verlangt es ein bisschen Heldentum, wenn man als Uni sagt, ne, Drittmittel interessieren uns nicht, wir kriegen das schon irgendwie so hin. Die wollen natürlich immer Drittmittel bekommen, und Rüstungsindustrie, würde ich mal unterstellen, zahlt nicht schlecht.
Ja, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, dann würde ich sagen, wenn es dem Staat oder der Staat Interesse hätte an einer ordentlichen Forschung, wäre das Geld dafür da, und dann brauchten die Professoren nicht ein Drittel ihrer Arbeit für Drittmittel suchen aufgeben.
Ja.
Das ist ja auch so eine Entwicklung, die also nicht besonders günstig ist. Herr Huhn, vielleicht noch, wir haben jetzt vorhin schon mal gesagt, es gibt ein Thüringer Netzwerk Rüstungskonversion. Gibt es denn Verbindungen zu anderen Bundesländern, wo ähnliche Bewegungen sich auf den Weg gemacht haben, um wie Sie hier Rüstungskonversion zu betreiben?
Also zur Rüstungskonversion, es gibt diesen Netzwerk Steuern zu Flugscharen. Das ist aber nicht unbedingt, geht es nicht um Rüstungskonversion, sondern um Umwidmung von Steuermitteln. Soweit ich weiß, es gab in Bremen mal sehr starke Initiativen, als da so eine wirtschaftliche Umstrukturierung im Gange war. Und ich glaube, mit Ende des Kalten Krieges dann auch die Nachfrage nach den Rüstungsgütern aus den Schmieden und Werften nachgelassen hatten. Da ging es um eine Konversion, die war aber von außen her generiert. Wie gesagt, die Nachfrage ist weg. Wie kriegen wir die Leute anders beschäftigt? Ja. Das ist eine andere Situation wie bei uns. Nachfrage ist ja da und ungebrochen weltweit. Und es wird ja auch gerne in Berlin genehmigt, also tatsächlich in den letzten Jahren noch zunehmend immer mehr an Rüstungsexporten genehmigt in Länder, die es also, wo man also schon sehr blind sein muss, um nicht zu sehen, was da vor sich geht, Saudi-Arabien oder so,
ja.
Wo auch hier eine Optik mit drin war in einem Geschäft. Ich weiß von anderen Initiativen, die sich speziell damit befassen, nicht. Das spricht ein bisschen für meine Provinzialität. Ich sollte ein bisschen mehr darüber wissen. Aber es gibt durch die sich thematisch damit befassen, aber die so an dem Thema notorisch dranbleiben. Es hängt auch damit zusammen, dass die Frage immer im Raum steht, ja, was sollen wir denn produzieren, wenn wir nicht die Rüstungsmittel produzieren? Wir haben rumgefragt, wir haben uns die Mühe gemacht, auch auf Anregung der Landesregierung unter Ramelow. Der hat gesagt, naja, wenn ihr sowas machen wollt wie ein Rüstungskonversionsfonds, wenn ihr also Firmen dabei unterstützen wollt oder wenn ihr wollt, dass Firmen unterstützt werden, die aus der Rüstungsproduktion aussteigen, dann wüssten wir gern mal, ob es diese Firmen gibt, die das machen würden, wenn sie Unterstützung bekämen. Und da haben wir uns einen Korb nach dem anderen abgeholt, muss ich sagen. Also die Thüringer Betriebe haben da, kann man sagen, in Summe, es gab ein Gesprächsinteresse, aber das war nicht sehr konstruktiv, in Summe großes Desinteresse gezeigt für die Idee, dass man die Ausrichtung ihres Produktionsprofils ändern könnte, wenn man es staatlicherseits bezuschusst.
Also ist, ja. Da ist ja natürlich jetzt ein bisschen ein neuerer Zungenschlag reingekommen. Wenn es viel Geld ist, so wie beim Kohleausstieg, da ja, geht es dann genau. Auf einmal. Ja?
Also, da ist, das vermute ich auch. Das ist sicher eine Frage der Höhe. Und auch, dass die sagten dann auch, ach, das mit den staatlichen Zuschüssen ist dermaßen bürokratisch und umständlich zu beantragen und abzurechnen, können wir nicht gebrauchen. Die Marktlage ist so, dass wir unser Geld schon so verdienen. Da brauchen wir kein Zubrot aus Steuermitteln. Und natürlich, wenn das so groß ist, dann kann man ähnlich auch wie im Ruhrgebiet, also mit dieser Kohleumstrukturierung oder überhaupt die ganze Hüttenumstrukturierung, wenn solche Geldmengen fließen in Billionenhöhe, dann geht sicher einiges. Das wäre eine Idee, sozusagen das zweite Prozent, was jetzt für Rüstung zusätzlich ausgegeben wird, dafür einzusetzen. Das ist übrigens eine gute Idee, was Sie ja gerade gesagt haben.
Ja, und man muss natürlich dann auch irgendwie mal die Forderung machen, da finde ich auch so ein bisschen zurzeit die Friedensbewegung in Deutschland ein bisschen so eingeschlafen oder träge. Eigentlich das Geld, was in die Rüstung gesteckt werden müsste in gleichen Teilen auch in Friedensforschung gesetzt werden.
Ja, ja.
Und
ja,
wenn Forschung ich oder, wenn ich sehe, was beim Militär, welche Möglichkeiten die haben, also ja, Trinkwasser herzustellen oder bestimmte Sachen. Und Sie hatten vorhin gesagt, Kochtöpfe. Ja, wir brauchen keine Kochtöpfe, aber es gibt Millionen Leute, die verhungern jedes Jahr. Ja, nicht nur, weil sie keinen Kochtopf haben, sondern auch, weil nichts reinkommt in den Kochtopf. Ja, ja.
Radio Frei Stadtgespräch.
Es ist notwendig, die gesellschaftliche Diskussion über die Realität und die Folgen von Rüstungsproduktion verstärkt zu führen. Die Öffentlichkeit, die diesem Thema bisher verwehrt worden ist, muss geschaffen werden. Das ist die Meinung vom Trägerkreis Rüstungskonversion in Jena, dessen Vertreter Nikolaus Huhn ich am Telefon habe.
Für Sie als Trägerkreis ist das natürlich auch eine Überforderung, jetzt einem Betrieb, der jahrelang mit der Rüstung Geld verdient hat, eine Alternative zu bieten. Ne?
Naja, unsere Idee war schon, zu bieten, nicht wie aus unserem Portemonnaie, ganz klar. Ja. Aber die Idee war, dass man eine Art Wirtschaftsförderfonds, und da waren wir ja auch mit der Staatskanzlei im Gespräch, auch eigentlich nur sehr kurz, weil wir dann einfach auch gemerkt haben, das Interesse ist nicht wirklich da bei den Betrieben. Und wir hatten gehofft, dass der eine oder andere tatsächlich ethisch ansprechbar ist. Und da muss ich eine kleine Lobstrophe noch einfügen auf den neuen Stefan Träger, der jetzt der Chef von Jen Optik ist, Geschäftsführer oder CEO heißt das, Vorstandsvorsitzender. Und der ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger durchaus ethisch ansprechbar. Das hat uns sehr angenehm überrascht. Wir haben uns gefragt, ob wir uns treffen können. Wir haben uns getroffen, zweimal inzwischen. Und er hat, das wissen wir nicht genau, ob wir das auf unsere Fahnen schreiben dürfen, er hat durchaus angefangen, die Militärsparte auszulagern aus ihren Optik und deren eigenen Namen zu geben und ist bereit, die zu veräußern. Mhm. Das kann man natürlich den Aktionären nicht verkaufen, dass er irgendwie nachts manchmal aufwacht, weil er denkt, ich stelle ja Waffen her, sondern er muss sagen, wir müssen unser Profil schärfen und Dinge, die nicht unser Kerngeschäft sind, geben wir lieber ab. Und wenn das tatsächlich zu einem Verkauf kommt von Wing Coreon, das ist die neue Tochter sozusagen, die den Rüstungssparte bedient, hat es nicht zur Folge, dass das nicht mehr hergestellt wird, aber dass die Rüstungssparte in der Defensive ist. Mhm. Ja, also nicht die Sparte, aber zumindest in dem Fall, dass ein gewisser Druck da war und da haben wir, glaube ich, vom Trägerkreis auch versucht, einiges zu beizutragen. Druck da war, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht, dass solche Dinge in unserer Stadt hergestellt werden. Ja. Und wenn natürlich jemand völlig hartleibig ist, dann sagt er, der Herr Martin, der vorher dran war, der ging das völlig am Popo vorbei. Und der Herr Träger ist da durchaus aufgeschlossen und ich kann mir vorstellen, dass er das aus taktischen Gründen als Schärfung des Profils verkauft und eigentlich froh ist, dass er das los wird.
Gut, dann wäre ja auch im Sinne des Trägerkreises ein bisschen Hoffnung wieder neu entstanden.
Ja, dann können wir unseren Laden zumachen, müssen uns einen neuen Fall suchen.
Nein. Also so schnell noch nicht. Das ist, Sie wissen, Sie kennen das ja aus Jena. Also 3 Punkte gewonnen heißt noch nicht die Liga erhalten.
Stimmt, da haben Sie mich jetzt auf dem Feld erwischt, wo ich mich gar nicht auskenne, aber das glaube ich Ihnen, dass es so ist.
Okay. Ja, schön. Herr Huhn, welche Aktionen sind denn im Jahr 2020 noch vom Trägerkreis Rüstungskonversion zu erwarten?
Also, gehe mal einen Schritt zurück noch. Wir haben im Jahr 2019 was Nettes gemacht. Wir sind mit einigen Leuten nach Büchel gefahren. Das ist also in Koblenz, wo also noch Atomwaffen gelagert sind, US-Atomwaffen unter der Aufsicht der Bundeswehr, gemeinsam Aufsicht von US-Streitkräften und Bundeswehr, was der 2+4-Vertrag auch nicht unbedingt vorgesehen hat. Und haben dort, um sichtbar zu machen, was da an 20 Atombomben, die da noch gelagert sind, um die sichtbar zu machen, haben wir 20 solche Dinger herstellen lassen, aufblasbar im Maßstab 1:1 und haben dann Bombenballett aufgeführt vor dieser Kaserne, wo die Sachen gelagert sind. Und das hat ein gutes Echo gehabt, muss ich sagen. Und jetzt in dem Jahr, weil Sie nach diesem Jahr fragen, ist der Plan, gemeinsam mit den Leuten, die die Aktionen gegen Defender 2020 vorbereiten, an der polnischen Westgrenze, also an unserer Ostgrenze, während der Transporte für das Defender 2020 Manöver Grenzblockaden zu machen. Also mit Wänden oder mit so Barrikaden aus Umzugskartons, die sozusagen relativ schnell aufgestellt werden können, da das zu blockieren. Das wird natürlich einen Panzer nicht interessieren oder auch einen Panzertransporter nicht interessieren, aber zumindest wollen wir da ein Zeichen des Widerstands und des Unmuts setzen. Wie auch immer sich das dann technisch umsetzen lässt, das wissen wir auch noch nicht so genau.
Gut, dann ist ein bisschen Improvisation und Spontanität gefragt.
Genau.
Das braucht man einfach bei solchen Aktionen auch dazu. Genau. Herr Huhn, vielen Dank für diese Information, vielen Dank für das Gespräch. Sollten Sie jemals nach Erfurt kommen oder irgendwann, würde ich Sie gerne hier im Studio begrüßen und wir könnten das Gespräch nochmal vertiefen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg und wie gesagt, ich stehe bereit.
Danke auch. Okay. Tschüss.
Tschüss. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.